Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, das Beben vom Freitag scheint zumindest in den ersten Minuten verdaut. Wir sehen einen zarten Erholungsversuch. Viele gehen allerdings davon aus, dass wir die 50-Tages-Linie im S&P nochmal testen werden. Auf der Gewinnerseite die Aktien von Tesla. Elon Musk bekommt ein fettes Pay-Package. Damit soll er aber den Fokus wieder auf Tesla haben, ne, und mit viel Energie die neue Wachstumsära einleiten. Die Aktie profitiert. Berkshire Hathaway nach den Zahlen leicht auf der Verliererseite. Der Ertrag über, der Umsatz leicht unter den Zielen. Und Fokus auf die Ergebnisse in dieser Woche. Heute Abend Palantir im Wochenverlauf. AMD, Airbnb, Disney, DoorDash, Eli Lilly, Microchip, Shopify, Trade Desk und Uber. Insgesamt über 100 Unternehmen melden Zahlen. Die Stimmung im Vorfeld der Ergebnisse, insbesondere im Tech-Sektor, ist und bleibt optimistisch. Ansonsten der Arbeitsmarktbericht sehr schwach am Freitag letzter Woche. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September liegt nun bei knapp unter 80%. Ja, das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung und damit tauchen wir mal ein in eine sehr freundliche Wall Street. Auf den Abverkauf am Freitag folgt nun also in den ersten Handelsminuten die Gegenbewegung. Wir haben überwiegend gute Ergebnisse, unter anderem auch von Wayfair und von Tyson. Wir haben Tesla auf der Gewinnerseite. Elon Musk bekommt ein großes Pay-Package, 96 Millionen Aktien von Tesla. Bei der Aktie geht es bergauf, weil damit kann sich jetzt Elon Musk wieder rein auf Tesla und die nächste große Wachstumsära fokussieren. Das ist jedenfalls das Argument. Spotify im Plus, weil hier in bestimmten Regionen die Abogebühren angehoben werden und damit wird dem Unternehmen mehr Geld ins Haus gespült. Ansonsten sind es immer noch die Makrothemen mit im Fokus. Ne, Donald Trump hat ja, weil ihm das Wetter nicht gepasst hat, den Wetterfrosch entlassen, ne? Die Dame, die das Statistikamt leitet, also für die Arbeitsmarktstatistik, wurde am Freitag gefeuert. Sehr umstritten hier an der Wall Street. Aber bevor ich darauf eingehe, Makrothemen, Earnings, Ausblick, mal ein Blick auf das vergangene Jahr, denn wir erleben hier aktuell ein Déjà-vu. Börsianer sind ja oft vergessliche Menschen. Werfen wir aber mal einen Blick auf Ende Juli letzten Jahres. Wir hatten nämlich exakt das gleiche Umfeld. Der Markt lief, es ging aufwärts im Juli und dann Ende Juli, Anfang August sehr schwache Arbeitsmarktdaten. Der ISM, der Einkaufsmanagerindex der Industrie, enttäuschte und dann ging es relativ schnell im S&P 500 bergab. Zwischen dem 30. Juli und dem 5. August verlor der Index 6%. Am Tagestiefpunkt hatte der Leitindex sogar ein Minus von fast 10%. Also wenn man die Korrektur insgesamt mal betrachtet, 10% vom Hoch am 16. Juli. Das war damals, aber wir sehen, dass ab dem 9. August eine Erholung stattfand. Der Index schloss dann im August nur mit einem Minus von 0,3%. Also buy the dip. Das hat sich im letzten Jahr ausgezahlt. Die saisonalen Trends sind für dieses Jahr ein bisschen schwieriger, denn wir haben zum einen ja auch das erste Jahr nach den Präsidentschaftswahlen und das ist seit 1950 bis in den Oktober hineingehend, ab Anfang August, eher negativ als positiv. Im Übrigen der August, die zweite Amtszeit, der August hat im Schnitt ein Minus von 3,4%. Es ging bei jedem Präsidenten in der zweiten Amtszeit im August im ersten Jahr bergab. Nun, unter Eisenhower, George W. Bush hatte ein Minus in dem August nach der zweiten Präsidentschaftswahl von 1,1%, das hielt sich in Grenzen. Unter Clinton ein Minus von 5,5% insgesamt, wenn man die Saisonalität betrachtet. Auf den unterschiedlichsten Zeitachsen hat der August eigentlich nicht besonders einfach und normalerweise zieht auch die Volatilität an. Also warten wir mal ab, ob dieser sehr schnelle Bounceback, den wir heute sehen, tatsächlich Substanz hat. Was sicherlich hilft, ist die Hoffnung auf wieder überwiegend gute Ergebnisse in dieser Woche. Es werden über 100 Unternehmen im S&P 500 Zahlen melden. Insbesondere der Tech-Sektor steht nach wie vor gut da. Wir haben allein bei dem magischen 7 bisher ein Ertragswachstum von etwa 26-27%. Nvidia hat ja noch nicht gemeldet, die sind da nicht mit drin. Die anderen 493 Werte im S&P haben ein Ertragswachstum von 4%. Also die Lücke ist sehr groß und dementsprechend machen die Top 10 Werte im S&P mittlerweile 40% der Marktkapitalisierung aus. Diese 10 Werte machen aber auch 30% der Nettogewinne aus, die im S&P generiert werden. Also man kann das Argument machen, dass das teils eben auch gerechtfertigt ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Gesamtindex liegt mit 23,5 auf einem relativ hohen Niveau historisch betrachtet. Wie dem auch sei, werden diese Zahlen eben auch sehr stark verwischt durch diese 10 Werte, die sehr hohes Ertragswachstum ausweisen. Viele andere Werte haben eine weitaus niedrigere Bewertung. Ja, ansonsten, abseits der Ergebnisse, die wir diese Woche bekommen, Palantir heute Abend, wir haben AMD diese Woche, Airbnb, darauf gehe ich gleich nochmal ein und Optimismus im Vorfeld. Well, das Thema der Zölle, das Thema Arbeitsmarkt auch mit im Fokus und hier darf man eins nicht vergessen. Dieser Arbeitsmarktbericht am Freitag war eine massive Enttäuschung. Wir hatten die größten 2-Monats-Revidierungen für den Mai und Juni seit den 60er Jahren. Eine so starke Revidierung, 258.000 weniger Jobs als ursprünglich gemeldet über diese 2 Monate, Mai und Juni. Eine so starke Revidierung gibt es historisch betrachtet eigentlich meistens nur dann, wenn wir uns in einer Rezession befinden und dementsprechend groß war also die Zurückhaltung, waren auch die Gewinnmitnahmen am Freitag. Wir sehen jetzt zunehmend, dass die Folgen der Zölle sichtbar werden. Wir sehen das am Arbeitsmarkt, wir sehen das an den Kommentaren von UPS, ne, der Paketdienst, der betont hat, weil die Lager sind im 2. Quartal abgebaut, werden die Lager unserer Kunden, im 3. Quartal müssen sie wieder aufgestockt werden. Jetzt sieht man dann auch die Folgen der Zölle. Das heißt, die Berichtssaison für das 3. Quartal Anfang Oktober könnte weitaus schwieriger ausfallen als das aktuelle Umfeld. Wir sehen aber, und das muss man auch betonen, dass der Staat deutlich mehr Einnahmen generiert durch die Zölle. 29,6 Milliarden Dollar an Zolleinnahmen allein im abgelaufenen Juli. Ja, und wir sehen, dass es insbesondere seit Mai senkrecht bergauf geht. Naja, ist ja nur logisch, dass wenn wir das jetzt hier sehen in diesen Daten, dann sehen wir, wenn man den Spieß umdreht, natürlich auch die Folgen zunehmend im Mai, im Juni, jetzt aber erst recht im Juli und die Quoten werden im Jahresverlauf drastisch weiter steigen mit der Frage, wer die Zeche zahlt. Ausländische Unternehmen, wie viel davon zahlen amerikanische Konzerne? Wie gesagt, hier wird ja schon gespart, der Arbeitsmarkt schwach, die Notenbank muss anfangen, hier umzudenken. Und was landet beim Verbraucher? Und in dem Zusammenhang werden dann auch die Verbraucherpreise, die am 12. August gemeldet werden, sehr wichtig werden. Wenn die Verbraucherpreise am 12. August flau ausfallen und die Güterpreisinflation kann aufgefangen werden durch weiter sinkende Energiepreise, die OPEC hat ja die Förderquoten schon wieder angehoben, durch eine abkühlende Mietpreiskomponente, ne, oder vielleicht auch durch weniger Lohnwachstum, dann hätte die Notenbank die Möglichkeit, am 17. September zu senken und möglicherweise auch um gleich 50 Basispunkte. Das ist die Vermutung von Goldman Sachs. Und auch hier wieder ein Déjà-vu. Ne? Letzten August, sehr schwacher Juli, Arbeitsmarkt. Dieser August, sehr schwacher Juli, Arbeitsmarkt mit starken Revidierungen nach unten für Mai und Juni. Und dann die Jackson Hole-Tagung im August letzten Jahres. Damals hatte Jerome Powell die Tore geöffnet für eine 50 Basispunkte Zinssenkung im September. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, wie lebhaft darüber diskutiert wurde. Mein Gott, eine Notfallzinssenkung, 50 Basispunkte, das sehen wir normalerweise im Umfeld einer Rezession. Wie schlimm muss das Umfeld sein? Also, ich bin gespannt, ob Powell in diesem Jahr, am 22. August, am Vormittag wird er seine Rede halten, ob er die Tore öffnen wird für Zinssenkung. Dass Donald Trump am Freitag dann einfach mal die Dame entlassen hat, die das Büro für Arbeitsmarktstatistik leitet, sorgt bei uns natürlich für viel Gegenwind. So nach dem Motto, naja, er schießt den Wetterfrosch, ne, wenn es regnet und du hast doch Sonne versprochen. Aber es ändert ja nichts daran, dass es eben trotzdem regnet. Also die Dame zu entlassen, stößt auf herbe Kritik selbst im Kreis der Republikaner, wobei natürlich die Repräsentanten des Weißen Hauses, Wirtschaftsberater Kevin Hassett, ne, sagt, also ja, also man müsste, es ging ja grundsätzlich darum, insgesamt mal diese Daten ins Visier zu nehmen. Da hat er auch recht. Ne, wie kann es sein, dass immer wieder so große Revidierungen stattfinden? Ja? Aber naja, dieses Argument von Trump, sie sei gefeuert worden, weil Biden hat sie ins Amt berufen und sie habe bewusst dafür gesorgt, dass die Republikaner ins schlechte Licht gerückt werden und Donald Trump auch. Also das ist schon ein bisschen strange, ne? Sehr fragwürdiger Schritt, muss man sagen. Und das wirft natürlich dann auch die Frage auf, wer will den Job denn haben? Herr Koch, wollen Sie den Job haben? Job frei. Aber du musst immer gute Daten liefern. Wenn der Arbeitsmarktbericht jetzt am Freitag gut ausgefallen wäre, hätte sie ja vielleicht noch ihren Job. Ne? Also in anderen Worten, hast Donald Trump recht, sonst auf Wiedersehen, Ladies and Gentlemen. Trump wollte ja auch Paul feuern. Ne? Der Stress wird hier zunehmen. Denn wenn die Verbraucherpreise im Juli heiß ausfallen, ja, dann kann Jerome Powell schwer um 50 Basispunkte im September senken. Also es bleibt ausgesprochen spannend und wir kriegen an der Stelle erst Mitte August Klarheit mit den Verbraucherpreisen. Bis dahin haben wir Wirtschaftsdaten, die sind nicht so entscheidend. Diese Woche allerdings einer, das ist der ISM Einkaufsmanager-Index, der Dienstleister für den Juli, das wird in der Tat noch wichtig sein. So, jetzt kommen wir mal von den saisonalen Trends und dem Buha in Washington zur Wall Street zurück. Wir haben eine starke Erholung an der Wall Street, zumindest in den ersten Handelsminuten. Und das liegt unter anderem vor allen Dingen an sehr viel Optimismus im Vorfeld der Ergebnisse, die in dieser Woche gemeldet werden. Werfen wir erstmal einen Blick darauf. Wir haben heute Abend Palantir, wir haben am Dienstagabend AMD, Arista Networks, Supermicro. Wir haben am Mittwoch vor dem Opening Disney, McDonald's, Shopify und Uber. Wir haben dann Mittwochabend Airbnb, DoorDash, Fortinet. Wir haben dann noch Akamai, Expedia und Microchip am Donnerstagabend, Trade Desk ebenfalls und gerade im Tech-Sektor im Vorfeld dieser Ereignisse sehr viel Optimismus. Man muss sich ja nur die Analystenkommentare anschauen. DoorDash, die diese Woche melden, die Bank of America schraubt das Kursziel auf 285 und sagt, die Zahlen am 6. August dürften die Erwartungen des Marktes schlagen. Wir haben Disney in dieser Woche, Morgan Stanley schraubt das Kursziel auf $140 übergewichten. Disney dürfte gesunde zweistellige Prozentsteigerung beim Ertragswachstum ausweisen. Applied Materials, Chip-Maschinenbauer. Die UBS hebt das Kursziel auf 185 an, bleibt bei neutral. Betont aber, die Aussichten für das dritte Quartal dürften die Schätzungen der Wall Street leicht schlagen. Trade Desk meldet auch diese Woche. BTIG hebt das Kursziel auf $97 an. Das zweite Quartal dürfte die Schätzungen des Marktes schlagen. Buy, buy, buy the dip. Und Tom Lee, ne, von Fundstrat, Dauerbulle, sagt, wir werden im August noch die Marke von 6.500 bis 6.600 sehen im S&P 500. Ne, von wegen Zurückhaltung und Rücklauf. Die meisten glauben, dass der S&P zumindest nochmal die 50-Tages-Linie testen wird bei 6.170 Punkte. Aber der Grundton an der Wall Street bleibt insgesamt buy the dip. Hast gesehen, rückgelaufen, buy the dip. Ja, das funktioniert zumindest in den ersten Stunden ganz gut. Wir haben die Zahlen von Berkshire Hathaway. Da ist vor allen Dingen eins spannend. Berkshire Hathaway hat wieder im abgelaufenen Quartal keine einzige eigene Aktie zurückgekauft. Man hat jetzt $344 Milliarden an Barmitteln, 4 Milliarden weniger als im letzten Quartal. Und insgesamt, was Aktieninvestitionen betrifft, war man auf der Netto-Verkäuferseite. Es wurden im letzten Quartal netto $3 Milliarden an Aktien abgestoßen. Der Ertrag lag im letzten Quartal leicht über den Schätzungen, der Umsatz unter den Schätzungen. Ne? Insgesamt also ein Quartal, das im Prinzip okay war. Der Versicherungsbereich Geico spielt hier weiterhin Berkshire Hathaway mit in die Karten. Wayfair hatte sehr gute Zahlen, der Ertrag, der Umsatz erheblich über den Schätzungen. Wir hatten Tyson im Fleischbereich, großer Fleischkonzern. Ja, Hühner laufen. Hühnerfleisch läuft jedenfalls und Rindfleisch schlechter. Das eine konnte das andere wettmachen. Bei Tyson also wurden die Schätzungen geschlagen. Auch bei Waters Zahlen, die über den Erwartungen des Marktes lagen. Ja, Elon Musk darf sich freuen, nicht wahr? 96 Millionen Aktien von Tesla werden ihm zugesprochen. Wenn man sich den Schlusskurs vom Freitag anschaut, ist das immerhin ein Wert von über 28 Milliarden Dollar. Er muss für diese Aktien pro Aktie 23,34 Dollar zahlen oder hochgerechnet 2,2 Milliarden Dollar. Not a bad deal, ne? 2,2 Milliarden an dich, 28 Milliarden an mich. Auf jeden Fall betont der Aufsichtsrat, dass durch diese Ausgabe von Aktien an Tesla, dass man sich jetzt das Brain von Elon Musk sichert. Er werde jetzt energized sein und sich wieder rein auf Tesla fokussieren, um die nächste Wachstum-Ära des Konzerns einzuführen. Apropos Wachstums-Ära, es wurde gemeldet, dass bei Tesla die Auslieferungen vom Standort Shanghai im Vorjahresvergleich um 8,4% gesunken sind. Und Tesla wurde letzten Freitag dazu verdonnert, von einer Jury des Bundesstaates Florida 327 Millionen Dollar zu zahlen im Zusammenhang mit Todesfällen, die verursacht wurden durch die selbstfahrende Technologie. Ich würde mal vermuten, da geht man in Berufung. Was final bezahlt wird, steht also noch in den Sternen. Also es ist nicht alles im Lot bei Tesla. Die Aktie ist jedenfalls heute mit auf der Gewinnerseite. Ansonsten hält sich die Nachrichtenlage so ziemlich in Grenzen. Bei Boeing droht ein Streik im Rüstungsbereich. 3.300 Mitarbeiter drohen hier die Arbeit niederzulegen. Sorry fürs Knistern im Hintergrund. Ich muss hier ein bisschen blättern. Die Aktie könnte also auch bewegt sein. Zum Schluss. Die OPEC Plus, die spielt weiterhin Donald Trump in die Karten. Die OPEC Plus hebt die Förderquoten an ab September um 550.000 Barrel am Tag. Damit hat man die gesamte Reduktion der Förderquoten seit 2023 komplett aus dem Markt genommen. Der Ölpreis tendiert schwächer. Das spielt insofern Trump in die Karten, weil man ja möglicherweise mehr Sanktionen auf die russische Energieindustrie verhängen wird. Unter anderem ist wohl vorgesehen, den Verkauf von russischer Energie an Drittstaaten zu bestrafen. Heute Morgen berichtet Reuters, dass Indien trotz möglicher Sekundärzölle plant, auch weiterhin gegen den Willen von Donald Trump russische Energie zu kaufen. Naja, mal schauen, ob das nicht die Chancen eines Handelsabkommens mit Indien entsprechend verwässert. So, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Handelstag. Es wird wieder mal eine spannende Woche. Wir hören und sehen uns. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.